Hallo und herzlich willkommen zu Selfie Time. Wir sind
Henrike
und Amanda.
Wir freuen uns darauf, unsere Sichtweisen rund um das Thema Gesundheit und Achtsamkeit mit dir zu teilen.
Ganz viel Spaß bei deiner Auszeit und hoffentlich neue Impulse für deine Selfie Time.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selfie Time. Unsere heutige Folge wird ein Interview sein. Das ist ja das erste Mal heute in der Variante. Das haben wir euch ja schon angekündigt, dass es ein paar Neuheiten geben wird und das ist eine davon. Meine Interviewgästin für die heutige Folge ist Theresa Hanke. Theresa startete ihre berufliche Laufbahn erst als Physiotherapeutin, bildete sich dann als Hippotherapeutin weiter und hat mit ihr zwei Pferden an der Seite eben auch lange selbstständig als Reittherapeutin gearbeitet, tut es auch teilweise immer noch, ist aber jetzt vornehmlich im Bereich der Psychotherapie als Traumatherapeutin tätig und bietet neben der Traumatherapie auch Persönlichkeits- und Reitercoachings an. Ihre Arbeit verbindet Körper, Geist und Seele, um Menschen nachhaltig zu helfen. Ja, herzlich willkommen, Theresa. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Was dir noch wichtig wäre, dann würde ich sagen, starten wir heute mal hier ins Interview.
Ja, dann hallo, liebe Henrike. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf, dass wir heute miteinander über ein sehr spannendes Thema sprechen werden. Ja, bin mal ganz gespannt.
Ja, super. Dann, um dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mit einer Frage. Und mit dieser Frage wollen wir auch alle zukünftigen Interviews immer beginnen. Wie sieht für dich eine gelungene Selfie-Time aus?
Eine gelungene Selfie-Time ist für mich vor allem in der Qualität, also wie ich mich wahrnehme in bestimmten Situationen. Also es ist nicht nur einfach, wenn ich in der Natur bin, da bin ich zum Beispiel sehr gerne, oder bei meinen Pferden, sondern wie erlebe ich das, wie präsent kann ich in dem Moment sein. Eine gelungene Selfie-Time ist für mich, wenn ich schaffe, im Moment präsent zu sein, nicht in meinen Gedanken zu hauen oder schon in der Zukunft irgendwie was mir vorzustellen, sondern wenn ich ganz im Hier und Jetzt bin. Und das schaffe ich momentan auch, was so eine wirkliche Selfie-Time für mich tatsächlich ist, dass ich mich tatsächlich hinsetze jeden Tag eine halbe Stunde und meine Körperempfindung wahrnehme. Und da immer geübter werde, es macht dann auch immer mehr Spaß irgendwann tatsächlich. Und ja, man kommt dann wirklich irgendwie bei der Meditation in so Momente, wo man wirklich weit wird, wo es sich gut anfühlt. Und dann springen solche Gefühle auch immer schneller im Alltag an. Also das
Ja,
hat man
spannend.
Hier öfter Selfie-Time, ohne dass man das quasi so
Bewusst macht, ne?
Bewusst macht. Genau.
Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das finde ich ganz spannend bei deiner Antwort, weil unsere Selfie-Times, die wir bis jetzt oft so benannt haben, waren dann ja eher, ne, nimm dir Zeit für eine Meditation oder, ne, bei mir ist zum Beispiel die Badewannenzeit. Das ist so eine schöne Selfie-Time für mich. Aber du hast total recht, wenn man innerhalb dieser Selfie-Time dann nicht bei sich ist, sondern, weiß ich nicht, am Handy rumscrollt oder, ne, was auch immer, dann ist es eigentlich gar nicht so eine gelungene Selfie-Time. Und darum ging es ja in der Frage, um die gelungene Selfie-Time. Ja, spannend. Ja, vielen Dank. Ja, nun habe ich dich ja angeschrieben aus dem Grund, da ich einen Beitrag von dir gelesen habe. Für alle, die Theresas Instagram-Seite noch nicht kennen, Integratives Sein heißt die. Da postet Theresa auch immer ganz viel spannende Beiträge und einen davon, der hat mich besonders inspiriert. Und zwar gibt es ja viele Beiträge zum Thema Affirmationen. Wir haben letztes Mal auch mit euch schon über das Thema Achtsamkeit gesprochen. Und gerade im Thema oder im Bereich Achtsamkeit ist dieser Begriff Affirmation ja immer wieder ein Thema. Nun habe ich bei Theresa aber im Beitrag einen neuen Begriff gelernt, und zwar Affirmation. Und du hast in deinem Beitrag ganz spannend darüber berichtet, eben Affirmation versus Affirmation. Und genau das soll auch der Titel der heutigen Folge sein, immer noch im Themenkomplex Achtsamkeit. Und bevor wir zu den Affirmationen kommen, würde ich dich gerne erstmal fragen, Theresa, was sind denn überhaupt Affirmationen und wie verwendest du sie vielleicht auch in deinem Arbeitsalltag?
Ja, Affirmationen sind ja so landläufig, wenn man das ganz vereinfacht ausdrücken würde, wie positive Sätze, die man sich sagt, um sich selbst zu stärken oder auch um negative Glaubenssätze zu überschreiben. Und ja, sich quasi mit diesen positiven Glaubenssätzen selbst zu unterstützen. Im Groben sind es eigentlich positive Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich setze mir Grenzen und stehe für mich ein. Das wäre ein positiver Glaubenssatz.
Ja. Und in deinem Arbeitsalltag, wie wendest du die Affirmation an? Also gibst du konkret Sätze vor deinen Klienten und Klientinnen oder entstehen die so im Gespräch? Also wie ist es mit Affirmationen? Wie können die helfen? Vielleicht auch in welchen Themengebieten? Vielleicht magst du da noch mal aus deiner Erfahrung ein bisschen erzählen.
Ja, also im Grunde genommen wende ich Affirmation gar nicht an.
Spannend.
Also ganz selten wende ich, sage ich jetzt zum Beispiel, Sie können sich das gerne auch mal immer wieder selber sagen. Zwar, weil ich komme ja aus der Traumatherapie oder aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo Menschen echt größere Themen haben. Und ich muss sagen, aus meiner Beobachtung heraus haben viele Menschen größere Themen, auch wenn sie sich dessen nicht immer bewusst sind, wenn sie das gut kompensieren können. Und häufig möchten ja Menschen Affirmationen anwenden, die tatsächlich merken, oh, auf diesem Gebiet habe ich vielleicht ein Problem und ich möchte mir jetzt selber helfen, indem ich mir was Positives sage. Aber häufig ist das so, wie wenn man ein Sprühpflaster über einen offenen Bruch macht. Also das bringt dann sehr, sehr wenig und deswegen würde ich niemals mit Affirmationen anfangen. Eine Ausnahme wären Menschen, die sich schon sehr viel mit sich beschäftigt haben, die sehr bewusst sind, die vielleicht nicht viele schlimme Erfahrungen, also jedenfalls eine ganz gute Entwicklung schon hinter sich haben oder auch vielleicht ganz gut aufgewachsen sind. Und wenn die dann sich sowieso schon im gewissen Kontext gut fühlen und sich das noch verstärken mit einer Affirmation, zum Beispiel wenn man eine Prüfung vor sich hat und super gelernt hat und eigentlich auch ein gutes Gefühl hat und sagt, ich schaffe das. So. Und dann sagt sich das immer wieder und man merkt auch innerlich, das trifft auch so eine Resonanz, dass es mir das gut tut. Dann kann man das total gerne machen. Aber in vielen anderen Kontexten ist es eher nicht so gut.
Ja, das ist total spannend, weil im Prinzip ist das Thema, was mich bei Affirmationen bis jetzt immer so zwiegespalten hat werden lassen. Also immer, wenn ich über Affirmationen geredet habe, nachgedacht habe und diese, ja, wie du sagst, das sind ja im Prinzip bestätigende Sätze, die man sich immer wieder sagen soll, aber innerlich wehrt sich irgendwas dagegen. Und da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht sinnvoll sein. Also, ne, wie du schon sagst, es sind ja oft Themen, die sind ganz groß in einem. Du hattest jetzt gerade das Beispiel genannt, Grenzen setzen zum Beispiel. Das heißt, da ist jemand, der tut sich schwer damit, eben Grenzen zu setzen und für sich einzustehen. Und sich das dann immer wieder zu sagen, ja, wie du schon sagst, ne, das kann man dann auch, kann man auch lassen, weil sich eben das so innerlich dagegen wehrt. Und deswegen fand ich das so spannend, dass du da eine Alternative für hattest, die trotzdem in eine ähnliche Richtung geht, also trotzdem so in diese, ich sage mir einen Satz Aufrichtung. Möchte da aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht sagst du einmal, was ist diese Alternative? Wir haben vorhin schon vorweggenommen, Affirmationen nennt sich das Ganze. Also was sind diese Affirmationen und wie unterscheiden sie sich vor allem auch von den Affirmationen?
Ja, um darauf auf die Informationen genauer einzugehen, würde ich gerne nochmal beleuchten an einem Beispiel, warum Affirmationen häufig nicht so gut helfen oder auch
Ja, sehr
kontraproduktiv
gern.
sind. So, ich bleibe mal bei diesem Glaubenssatz, ich setze gute Grenzen und stehe für mich ein. Das sagt sich vielleicht ein Mensch, der merkt, in vielen Situationen gelingt mir das nicht, ich lasse immer wieder drüber trampeln oder ich werde wie starr oder ich kriege das einfach nicht hin. Und wenn man das jetzt mal beleuchten würde, und es wäre zum Beispiel eine Person, die schon als Kind keine gute Verbindung erfahren hat, wenn sie sich gezeigt hat, wie sie ist, ne, mit ihren ganzen Emotionen und dann immer wieder quasi gemerkt hat, dass die Verbundenheit zu den Bezugspersonen gestört wird dadurch. Und dann hat sich vielleicht diese Person eine Überlebensstrategie gesucht. Und zwar war die Psyche dieses Menschen, sich anzupassen, zu gucken, wie ist die Schwingung im Raum, wie sind die meine Bezugspersonen drauf, damit ich ihre Bedürfnisse erfüllen kann, damit ich Verbundenheit wahren kann oder bekomme. Und dann habe ich mich ja von meinen eigenen Bedürfnissen und die Person sich davon getrennt und guckt jetzt nur noch, was bei den anderen ist, um zu überleben. Als Erwachsener merkt die Person dann vielleicht, oh, also ich mache es immer allen recht, ich bin schon kurz vorm Burnout und hört dann auch was vom People-Pleasing, ne, dass sie eine Überlebensstrategie entwickelt hat und denkt sich, naja, trifft dann auf Affirmationen und sagt, gut, ich stelle mich jetzt jeden Tag vor den Spiegel und sage mir 100 Mal, ich kann Grenzen setzen und stehe für mich ein. Das wäre dann so Sprühpflaster über einen offenen Bruch. Ne? Weil das System dann natürlich, da kommt dann dieses Gefühl der der Unstimmigkeit, weil das System natürlich weiß oder die Psyche, ich habe hier eine Überlebensstrategie entwickeln müssen, die ist ganz tief verankert, auch aus Gründen. Und jetzt kommt der Verstand und sagt, nö, wir machen das mal positiv. Das funktioniert überhaupt nicht. Das gibt dann Stress im System im schlimmsten Fall. Im besten Fall funktioniert es einfach nur nicht, aber auch dann werden Personen frustriert, weil sie merken, ich sage mir das jetzt tausendmal und es funktioniert einfach nicht.
Ja. Und wahrscheinlich, sie sagen sich in dem Moment, und in dem Moment, ja, wehrt sich zwar sowas schon ein bisschen unbewusst, aber noch nicht so richtig, aber dann in dem Moment, wo diese Grenze eben wieder nicht gesetzt werden konnte, weil das einfach zu tief
Genau.
verankert ist, in dem Moment merkt man dann erst so, oh Mann, so unter dem Motto, ich habe es mir doch heute Morgen gesagt und schon wieder habe ich es nicht eingehalten, aber genau, weil das eben nichts, ja, in dem Moment nicht wirkt, ne? Das heißt, man könnte ja auch sagen, dass die Affirmationen für diesen Menschen auch noch nicht glaubwürdig sind, oder?
Absolut nicht. Also das System hat sich ja quasi, also die Psyche dieses Menschen so entwickelt und so eingerichtet, dass sie mit solchen Situationen gut klarkommt. Und diese neuronalen Netzwerke sind so stark ausgebildet, also wie so Autobahnen, die man ständig, Wege, die man ausfährt, die sind ganz breit und sicher. Und das erfüllt ja auch emotionale Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit. Das ist immer Priorität Nummer eins für die Psyche. So ein das Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann wäre es viel zu einfach, da einfach sich einen positiven Satz zu sagen.
Das stimmt. Das
Also,
wäre wirklich
und dann
ganz
würde das
bequem.
irgendwann funktionieren. Das wäre ja
Ja.
toll, ne?
Ja. Dann bräuchte es solche Berufe wie deinen nicht, nicht wahr?
Ja.
Ja, okay. Jetzt braucht es aber solche Berufe wie deinen, weil das funktioniert eben nicht mit Affirmationen, weil ja, der Körper wehrt sich. Das ist das, was ich wahrscheinlich mit diesen Wehren immer meine, dass eben, wie du sagst, ne, dass das System da überhaupt noch gar nicht für offen ist. Also weil es so fest ausgefahren ist, auch schon begründet in der Kindheit, dass es das einfach nicht funktioniert. Wollen wir jetzt zu den Informationen einmal kommen? Weil was
Ja.
sind die und wie können die da vielleicht eingreifen?
Also Informationen sind Sätze, vor die man noch was wäre, wenn setzen würde. Also eine offene Frage stellt, zum Beispiel, ich bleibe mal bei meinem Thema, was ich jetzt hier mitgebracht habe, mit den Grenzen. Wenn sich die Person sagen würde, was wäre, wenn ich Grenzen setzen würde und für mich einstehen könnte? Dann ist das nicht so eine absolute Aussage, die das Gehirn eh nicht glaubt, weil es die Erfahrung nicht gemacht hat, sondern es ist eine offene Frage, mit der sich das Gehirn beschäftigen kann oder die Psyche beschäftigen kann. Informationen alleine helfen aber auch nicht. Also wenn ich meinen Prozess gehe und dann eine Bewusstheit habe, wo das bei mir herkommt, vielleicht schon eine gewisse Stabilität habe, meine Übungen habe und dann zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von den Dingen aus, die ich so anbiete und ich so mache, weil ich mich da am besten auskenne. Wenn ich mich hinsetze und meine Körperempfindung spüre und vielleicht schon in der Lage bin, das sind nicht alle Menschen am Anfang, zu meditieren oder sich ruhig mal 10 Minuten hinzusetzen, sich mit ihren Gefühlen und Emotionen und Empfindungen zu beschäftigen, gehen wir mal davon aus, die Person kann das und sagt sich dann mal als Eingang, was wäre, wenn ich Grenzen setzen könnte und für mich einstehen könnte, und spürt dann mal in den Körper, was für Empfindungen kommen, was für Körperreaktionen kommen und erlaubt das und containt das. So, oder macht das mit jemandem zusammen. Ne? Dann kann das hilfreich sein. Und man ist vielleicht schon auf so einem guten Weg und sagt sich das dann ab und zu mal in einem gewissen Kontext. Dann kann das helfen.
Ja,
Nur als ein kleines
genau.
Tool.
Ja. Und da ist es ja, wie du sagst, als Tool, ne, des Einstiegs von solchen Themen, aber auch, und du hattest eben gesagt, Grundbedürfnis, emotionales Grundbedürfnis der Sicherheit. Es muss ja auch ein Raum sein, in dem dieser Mensch sich dann sicher fühlt, ne? Also zum Beispiel in einem Gesprächscoaching mit dir, ein Raum, wo er sich sicher fühlt oder sie sich sicher fühlt, dieser Überlegung, was wäre, wenn ich das machen würde, mal so Raum zu geben und zu überlegen, wie fühlt sich das dann an, ne?
Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Diese Was-wäre-wenn-Frage kann ja zu ganz verschiedenen Antworten führen, ne? Das kann ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Es kann auch eine Antwort sein, dass ich merke, oh, da brauche ich tatsächlich Koregulation, da brauche ich eine andere Person, ich brauche andere Erfahrungen, ne? Was fehlt mir denn eigentlich wirklich, um Grenzen setzen zu können. Und an diesen kleinen Bausteinen, die einem dann vielleicht einfallen, kann man ja dann nochmal selbst arbeiten oder explizit arbeiten. So, ne, das ist eine echt gute Frage, weil die Antwort muss ja nicht die Lösung des Problems sein, dass, wenn ich mir die Frage stelle, dass es sich dann ändert, so wie bei den Affirmationen, dass ich plötzlich Grenzen setzen kann, sondern ich kann ja auf verschiedene Bausteine über verschiedene Bausteine stolpern, wo ich sage, ah, das könnte ich mal probieren oder da ist ein Problem, noch ein anderes, was damit reinspielt. Das schaue ich mir mal genauer an. So.
Und im Prinzip, du hast bist ja jetzt quasi schon direkt im Coaching-Prozess drin. Das heißt, bist direkt mit der nächsten Frage hast du weitergemacht, so wie ich das eben auch kenne. Wenn man es jetzt mal weiterspinnt, also du würdest jetzt sagen, was wäre wenn und so weiter, und dann antwortet derjenige mit, ja, das würde ein Gefühl von Unbehagen in mir machen. Dann würdest du wahrscheinlich fragen, ne, was fehlt dir denn dafür, dass du diese Grenze setzen kannst, dass es kein Unbehagen macht und so weiter. Und dann kommt man eben in diesen Prozess und ich glaube, das beantwortet schon so ein bisschen die Frage, die ich dir noch stellen wollte, und zwar wie Affirmation in dem Fall, die Glaubwürdigkeit. Wir haben ja eben über so diese Glaubwürdigkeit gesprochen. Wie diese Affirmation, diese Glaubwürdigkeit vielleicht auch in eine positive Richtung verändern können.
Jetzt, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Also meinst du jetzt, dass ich mir das glaube, was ich mir sage, auch besser glauben kann?
Ja, genau.
Genau. Okay. Also ja, das setzt das Gehirn einfach, die Psyche einfach nicht so unter Druck und diese Muster, die halt wirklich dem Überleben dienen, häufig. Und das eröffnet Raum für ganz viel. Also nicht nur für die Antwort da drauf, sondern auch auf, man kann sich ja auch hinsetzen und sagen, was wäre, wenn, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich Grenzen könnte? Und sich das auch in einer Imaginationsübung mal vorstellen, in einer Situation. Wie wäre das denn, wenn ich Grenzen setzen könnte? Wichtig ist immer bei solchen Themen, dass man tatsächlich durch Erfahrung und durch gefühlte Erlebnisse nicht nur im Außen, sondern die Gefühle entstehen ja im Inneren, sich in Zustände versetzen kann, wo man sich das glaubt. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Also die Informationen kann man mit reinnehmen. Und wichtig ist immer, dass man das System nicht unter Druck setzt, egal was man macht. Auch wenn ich Emotionen oder Empfindungen spüre, die erstmal erlaube und sage, alles darf sein. Weil es geht nie ums Wegmachen von irgendwas anderem. Es geht um um eine größere Kapazität, Emotionen und Empfindungen zu halten. Und wenn ich die halten kann, ich kann bei den Grenzsetzungen, kann ich mich ja trotzdem vielleicht unsicher fühlen, aber ich setze die Grenze und ich merke, hey, das hat funktioniert. Und durch diese Erfahrung kann ich dann mutiger werden oder kann mich dann darauf hingehend weiterentwickeln, bis mein Gehirn oder meine Psyche gemerkt hat oder bis ich selber merke, ah, das sind positive Erfahrungen und dann kann ich diese neuronalen Netzwerke immer mehr, ja, austreten, dass die immer öfter anspringen, automatisch, ne? Und nicht dieses Wegmachen, das ist auch immer ganz häufig, was Menschen möchten, auch durch die Affirmationen. Ich sage mir jetzt den Satz und dann ist es weg irgendwann. Das ist nicht weg. Es ist einfach nur, ja, kurzfristig noch
Offene Bruch
wirklich,
besprüht.
ne? Genau, oder so ein Ball im Wasser, dass man den, wenn man den runterdrückt, das braucht unheimlich viel Energie und irgendwann ploppt er wieder hoch, wenn man keine Kraft hat.
Ist auch ein schönes Bild, ja. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, dass sozusagen die Affirmationen die Glaubwürdigkeit insofern verbessern, als dass sie nicht so unter Druck setzen. Da haben wir auch so das Unterbewusstsein ja ein bisschen mit drin, wo ich gleich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen würde. Und die Affirmationen, so habe ich es jetzt zumindest rausgehört, können ja auch ein Weg hin sein zu dieser ganz großen Affirmation, ne? Also dieses, ich kann gute Grenzen setzen und stehe für mich ein, das ist ja ein Riesen. Also wer das kann, Respekt, ne? Wer das in 100% der Fällen kann, das ist ja wirklich klasse. Das können wir ja fast alle nicht. Und das heißt, diese Informationen könnten ja auch so ein Wegweiser in Richtung, ich kann das irgendwann sein. Also dass man erstmal kleine Affirmationen, dass man erstmal im Kleinen anfängt, wie du sagst, mit diesen Imaginationen, dass man sich erstmal nur vornimmt, in einer bestimmten Situation, bei einem bestimmten Thema eben eine Grenze zu setzen und noch nicht aufs große Ganze bezogen. Dann lass uns doch noch mal in Richtung Unterbewusstsein kommen. Also es ist ja jetzt so ein bisschen diese psychologische Perspektive. Du hattest eben auch schon von neuronalen Strukturen gesprochen. Wir können auch gerne das auf Affirmationen und Affirmationen beziehen, aber wie beeinflussen die das im Unterbewusstsein? So ein bisschen hattest du schon angesprochen, aber vielleicht noch mal, dass wir darauf zu sprechen kommen.
Also eine Affirmation auf so ein Bindungstrauma, wenn ich jetzt das im Extremfall nehme, da werden Strukturen im Hirn anspringen. Da gibt es zum Beispiel, da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, das wäre dann zu speziell, den anterioren singulären Kortex. Das ist so wie der Bullshit-Detektor unter anderem im Gehirn, der dann anspringt und sagt, das stimmt nicht. Moment, das ist jetzt, ich habe diese Erfahrung, das habe ich jetzt mein Leben lang angesammelt. So funktioniert das jetzt für mich, um sicher zu sein. Und jetzt sagst du plötzlich, also der präfrontale Kortex, das Kognitive, ich bin sicher und kann meine Grenzen setzen. Das stimmt nicht. Moment, Alarm. Und dann springt der Sympathikus an. Das ist der Anteil im autonomen Nervensystem, der eher so für Erregung und für Aktivität ist, ne? Aber auch Kampf- und Fluchtmodus in Gefahrensituationen aktiviert. So, und dann stresse ich mich quasi unbewusst mit meinen Affirmationen, ne, weil das irgendwie nicht stimmig ist. Und man merkt es ja dann selber, wie du schon gesagt hast, ah, ich sag mir das jetzt, aber irgendwie löst das Druck oder Stress aus.
Ja, spannend. Ja, total gut, dass du da auch nochmal so diese verschiedenen Bereiche auch im Hirn nochmal genannt hast, weil ich finde immer, wenn man über solche Themen spricht, hat man ja häufig auch so die Gegner oder die Gegnerinnen, die sagen so, naja, das ist ja alles Quatsch, was ihr da erzählt. So, ne? Also so, die dann irgendwie sagen, ach, das ist ja ganz viel Einbildung und das denkt man sich so nur, aber nein, es gibt Begründungen und es gibt eben auch Physiologie dahinter, warum wir so fühlen, wie wir fühlen. Und deswegen, das ist nochmal ganz spannend, dass du dieses Gefühl von man wehrt sich innerlich dagegen auch nochmal jetzt auf dieser physiologischen Ebene erklärt hast.
Ja, und dann will ich vielleicht nochmal sagen, dass zum Beispiel bei Trauma. Trauma wird ja ganz anders verarbeitet als normale Sinneseindrücke, die so kommen und Erfahrungen. Und das sage ich mir jetzt ja durch meinen Verstand, diesen Satz, ne? Und wenn ich zum Beispiel ein Trauma habe, dann ist das Trauma hat halt die Besonderheit, dass es nicht ganz normal verarbeitet werden konnte, also als Erinnerung abgespeichert werden konnte. Also sagen wir mal grob, beim Thalamus kommen die ganzen Sinneseindrücke rein, die werden dann weitergeleitet in Amygdala mit Emotionen belegt und dann zwischen Amygdala und Hippocampus, der das dann wieder in den präfrontalen Kortex als Erinnerung abspeichern würde, da gibt es eine hippocampale Amnesie. Also da funktioniert weil die Sinneseindrücke so extrem sind bei einem Trauma, da funktioniert die Verarbeitung nicht mehr. Das heißt, diese ganzen emotionsbeladenen Sinneseindrücke werden fragmentiert im Unbewussten abgelegt und gespeichert und werden dann durch Trigger reaktiviert. So, wenn du jetzt immer wieder Trigger kriegst in verschiedenen Situationen, und das müssen ja nicht nur Flashbacks oder Intrusionen sein, bei Bindungstrauma sind sie dann emotionales einspürst oder dissoziierst oder ne, überhaupt nicht anders dich verhalten kannst, plötzlich, dann kannst du dir da so viele Affirmationen drüber pinseln, wie du möchtest. Du brauchst eine Verbindung zwischen präfrontalen Kortex und Hirnstamm im Grunde genommen. Und das wirst du nicht mit einer Affirmation über den präfrontalen Kortex hinbekommen. Das funktioniert
Ja,
nicht.
spannend. Ja, total spannend. Und das, was ich eben meinte mit das, was man sich so als Otto-Normalverbraucher immer wieder, was man fühlt, aber nicht so richtig in fachliche Worte packen kann, so wie du es getan hast, würde ich jetzt mal runterbrechen auf Bauch gegen Kopf, so, ne? Oder Herz gegen Kopf. Also das eine ist eben der Verstand, so der Kopf, der einem immer wieder sagt, doch, ich muss Grenzen setzen. Ich weiß, das ist wichtig und richtig für mich. Aber dann immer wieder eben das Herz und der Bauch, die in diesen bestimmten Situationen, wo es ums Grenzen setzen geht, eben überhaupt nicht mehr das machen, was der Kopf mal gesagt hat. Weil, und das ist ja auch so, von den Strukturen her, das Überleben wird ja nicht durch den präfrontalen Kortex gesichert, sondern das wird ja eben durch, ne, richtig. Das wird ja gesichert durch, ja, unseren Hirnstamm sozusagen. Genau. Okay, dann kommen wir vielleicht mal so zu den praktischen Tipps. Unser Podcast heißt ja Selfie-Time. Wir wollen ja irgendwie versuchen, die ZuhörerInnen zu stärken, dass sie ja Zeit mit sich selbst verbringen und generell auch irgendwie so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen wollen wir ja auch was mitgeben. Wie kann man denn Affirmationen irgendwie in den Alltag integrieren? Also hast schon gesagt, die Affirmation macht man ja häufig so morgens vorm Spiegel, man betet sich das vor. Haben wir ja schon gesagt, bringt nicht so sonderlich viel. Was wäre so dein Tipp oder was gibst du vielleicht auch Klienten, Klientinnen mit, wie man Affirmationen ganz gut so integrieren kann?
Das kommt immer darauf an, wo die einzelne Person steht, natürlich. Also, das ist total individuell, aber so im Allgemeinen ist es erstmal, glaube ich, wichtig, bevor man so eine Affirmation anwendet, wie viel Zugang habe ich überhaupt zu mir und zu meinem Körper? Ne? Spüre ich mich wirklich? Bin ich wirklich, kann ich auch mal im Moment sein oder spüre ich, oder bin ich nur in Gedanken, bin ich nur in meinem Kopf? Dann wird es gefühlt, auch wenn ich mir Informationen sage, nicht ankommen. Weil Emotionen und Gefühle sind ja Ausdruck des Körperlichen. Und dass man da vielleicht erstmal damit anfängt, zu seinem Körper wieder einen Zugang zu schaffen. Indem man vereinfacht gesagt, einfach nur mal, wenn man irgendwo sitzt oder irgendwo langläuft, versucht, seinen Fokus zum Beispiel auf dem Atmen, auf dem Laufen, also die Füße am Boden und gleichzeitig versucht, einen Baum anzuschauen. Dass man bei sich ist und auch gleichzeitig im Außen, weil viele verschwinden im Außen, sobald sie mit jemandem reden. Wir haben auch schon wieder bei den Grenzen setzen, bam, bin ich weg und ich bin nur noch in der Situation bei dem anderen. Oder vielleicht mal so einen kleinen Stein oder irgendeinen Igelball oder irgendwas in der Hand zu nehmen und dann zu üben, jetzt bin ich da mit meinem Fokus auf der Hand und gleichzeitig kann ich denn draußen auch noch was wahrnehmen oder mit der Person sprechen oder so. Dass man das erstmal übt oder seine Grenzen sich abrollt mit dem Ball oder sich abklopft, dass man auch seine Körpergrenzen mal wahrnimmt. Und dann als zweiten Schritt, wenn man das kann, das ganz gut funktioniert, vielleicht auch mal, wenn man eine Situation hatte, bleibe ich mal wieder beim Grenzen setzen, so eine Situation hatte, sich mal abends hinsetzt, nochmal sich diese Situation vor Augen führt und dann im Körper spürt, wo merke ich das denn als Körperempfindung? Wird es da eng in der Brust? Kriege ich einen Druck, ein Ziehen? Und das für sich beschreiben und einfach mal erlauben, einfach mal damit zu sitzen. Und wenn man das ganz gut kann, dann kann man da auch so eine Information da reingeben, was wäre, wenn
Ich in der Situation
Person
so und
jetzt gut
so.
gemeistert hätte, wie würde sich das anfühlen? Sich das mal vorstellen und dann mal vergleichen, wie ist es so ein Pendeln im Körper üben? Das Toleranzfenster für die ganzen Emotionen, die man hat und für die ganzen Empfindungen zu erhöhen oder das Pendeln oder diese, dass man nicht gleich über das Toleranzfenster drüber schießt oder nach unten wieder fällt, dass man dazwischen das regulieren kann. Dass man in solchen
Interessant.
Situationen ruhig bleiben kann. Also es ist halt ein sehr komplexes Feld. Und was ich damit sagen will, ist, dass man Informationen gar nicht so isoliert einfach so mal in den Raum schmeißt und machen kann.
Ja, total wichtig auch, ne? So ist es ja mit fast allen Tools.
Ja.
Versuchen wir auch immer wieder rauszustellen. Man beleuchtet in diesen Podcast-Folgen das immer sehr, wie du sagst, sehr isoliert. Aber so isoliert kann man es nicht betrachten und sollte man es auch nicht betrachten. Und trotzdem kann es eben ein Tool sein, was einem helfen kann. Was ich jetzt gerade noch total spannend fand, was für mich auch nochmal wieder ganz neu ist, und wir haben ja immer so eine Erkenntnis der Folge. Ich nehme meine Erkenntnis der Folge schon mal vorweg, weil das war gerade eine riesengroße Erkenntnis. So diese Übung, bei sich selbst zu sein und trotzdem im Außen zu sein, das fand ich gerade so spannend, dass du das so beschrieben hast, weil man kennt ja ganz klassisch zu üben, bei sich zu sein, ne? Traumreise, Meditation, Atemübung etc. Und ich habe das noch nie unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dann trotzdem, das ist ja noch ein Schritt schwieriger. Also überhaupt erstmal bei sich zu sein, ist ja schon schwierig. Und wenn man das aber kann, dann mal als nächsten Schritt, dass man bei sich ist und trotzdem aber die Außenumgebung wahrnimmt. Weil es ist ja ganz häufig so bei Meditationen oder auch bei Traumreisen etc., wenn man dann was im Außen wahrnimmt, dann ist man im Außen. Aber
Genau.
meistens ja zu 100%, ne? Und wie du schon sagst, das ist ja irgendwie Voraussetzung, wenn ich in solchen Situationen bei mir bleiben will, aber ja im Außen lebe, weil Grenzen setze ich ja im Außen, dass man das eben hinkriegt, bei sich zu bleiben, obwohl man gerade im Außen ist. Das finde ich ganz spannend. Also vielen Dank schon mal für diesen Input. Ich glaube, das kann man ja vielleicht auch ganz abgesehen von den Affirmationen und Informationen schon mal an unsere HörerInnen weitergeben, dass die vielleicht bei der nächsten Meditation, die sie von uns machen, einfach mal, wie du sagst, einen Stein in die Hand nehmen oder einen Baum angucken. Finde ich ganz spannend, um als Vorübung eben für all die weiteren größeren Themen, die da auf einen warten, ne?
Das stimmt, weil das
Ja.
Wichtige für uns ist ja, die Verbundenheit zu erleben. Und das kann ich nur, wenn ich mich spüre und gleichzeitig auch den anderen spüren kann. Ne? Also wenn ich da meine eigene Grenze spüre und nicht im anderen zerfließen muss und mich nicht zu sehr abkapseln muss. Das ist ja auch wieder, wenn ich zu sehr ein Sympathikus bin, zum Beispiel, kann ich keine Empathie haben. Man kann es auch mal als Übung ausprobieren, man stellt sich hin und spannt alles an. Also man spannt sich so dolle an, wie es geht. Und dann stellt man sich eine Situation, wo man Empathie haben müsste. Also ob man einen Bezug zu wem anders kriegt. Man wird merken, man kriegt keinen Bezug. Man ist nur bei sich. Das ist,
Ja,
wenn man
Wahnsinn.
in einer Kampf und Flucht, da kann man ja nur, um zu überleben, bei sich sein.
Ja,
Man ist
ja.
überhaupt nicht empfänglich. Und dann kann man sich mal hängen lassen, so richtig alles entschlaffen und dann sich mal vorstellen, mit einem, jemand anders in Kontakt zu sein, dann wird man drin zerfließen.
Ja,
Wahrscheinlich.
spannend.
Und dann so eine Körperspannung zu finden, so eine Haltung zu finden, wo ich bei mir präsent sein kann und gleichzeitig,
Ja,
das kann man auch mal
spannend.
üben.
Ja. Und jetzt muss ich gerade, ich muss leider noch mal den Bogen spannen. Entschuldigung an alle Nicht-Pferdemenschen. Ist ja auch total spannend in der Arbeit mit dem Pferd, weil genau da muss ich ja eben auch das können oder darf ich das können, dass ich sowohl beim Pferd bin, weil ich möchte ja mit meinem Partner Pferd arbeiten, aber ich muss ja auch bei mir sein, weil sonst funktioniert ja eine erfolgreiche Zusammenarbeit irgendwie auch nicht. Und das Pferd ist ja noch mal schwieriger, weil es eben nicht mit uns kommuniziert, beziehungsweise manchmal auch einfacher, wenn es nicht kommuniziert, aber es kommuniziert einfach anders, ne? Aber nicht auf sprachlichem Wege, das wollte ich damit sagen. Es kommuniziert ja auf jeden Fall, aber eben nicht sprachlich. Naja, ich glaube, der Bogen wäre zu weit, aber kann man auf jeden Fall auch für alle Reiter und Reiterinnen nochmal da den Bogen spannen, da ist es ja umso wichtiger.
Auf jeden Fall, gerade weil Pferde ja nicht denken, ist man darauf angewiesen, mit dem Körper und seinen Körpersignalen zu kommunizieren und gleichzeitig reinzuspüren, welche Hilfe braucht das Pferd jetzt und wie viel, was gebe ich da rein und wie viel. Also auch mit dem Druckverständnis zu arbeiten, das ist eigentlich schon richtig Next Level. Und
Ja,
wer gut
wirklich.
reiten möchte, der darf ein gutes Körperbewusstsein haben.
Ja. Ja, und auch ein total wichtiges Feld, weil ich glaube, da gibt es eben ganz, ganz viel Bedarf, weil wir tragen alle unsere Päckchen mit. Das ist ja der Klassiker. Man kommt vom 8-Stunden-Tag von der Arbeit, ist vielleicht irgendwie total gestresst, kommt an Stall und dann, ja, hat man vielleicht nicht mehr so dieses positive Körpergefühl oder Empfinden, was man aber eigentlich bräuchte für die Zusammenarbeit mit dem Pferd, ne?
Ja, absolut.
Ja, schön. Dann haben wir ja auf jeden Fall die Erkenntnis der Folge gerade schon mal vorweggenommen. Also ich habe meine zumindest schon vorweggenommen. Ich glaube, bei so einem Interview, du musst keine Erkenntnis der Folge hier mit anbringen, weil du warst ja unsere Expertin. Falls du eine hast, würde ich dir aber trotzdem den Raum geben. Du kannst ja einmal sagen, ob du eine hast oder ob wir weiter skippen.
Eine Erkenntnis der Folge. Ja, also es ist was ganz anderes, in einem Podcast über was zu reden, wenn man jemanden nicht wirklich, das hat auch wieder was mit dem Nervensystem zu tun, wirklich greifbar vor sich sitzen hat und über
Ah,
Bildschirm sieht. Das ist total spannend.
ja.
Bei denen kann man nicht ganz so spüren, wie wenn man präsent im Raum ist.
Ja.
Aber ja, das ist nochmal eine spannende Erfahrung einfach, das so
Das finde
zu
ich eine total schöne Erkenntnis der Folge, ja.
sehen.
Das
Also
ist
das
mal auf einer ganz anderen Ebene, so die Erkenntnis, ja.
Ja.
Nächstes Mal treffen wir uns dann doch.
Nee, das war schon ganz gut, aber wir können uns natürlich auch nächste Mal live zu so einer Folge.
Genau. Ja. Also falls ihr lieben ZuhörerInnen noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, die ihr gerne nochmal von Theresa oder mit uns, mit mir zusammen, falls wir die nochmal erarbeiten sollen, dann schreibt uns gerne, weil, wie ihr schon gehört habt, wir sind offen für Teil 2. Jetzt
Ja,
müssen wir
danke.
aber trotzdem noch zu unserem zweiten von drei Abschlussfragen kommen. Und zwar gibt es immer this or that zum Schluss. Und ich würde dich gerne fragen, lieber Meer, Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen?
Am Meer.
Am Meer. Das kam dir aus der Pistole geschossen. Gut, dann gibt es am Ende unserer Folge immer noch den Dankbarkeitsmoment der Woche. Das soll einfach anregen, so ja, in sich zu spüren, wofür bin ich dankbar. Ich fange vielleicht mal an. Ich habe nämlich meinen Dankbarkeitsmoment der Woche schon. Und zwar bin ich dankbar, dass ich das erste Mal wieder auf dem Pferd gesessen habe.
Oh,
Nach
cool.
Schwangerschaft und Geburt, genau. Und ich hatte keinen Muskelkater am nächsten Tag. Vielleicht auch was, wofür ich dankbar sein kann, dass mein Körper irgendwie trotzdem noch, ne, obwohl ich nicht geritten bin, trotzdem noch weiter mit anderen Dingen ich ihn fit gehalten habe. Ja, dafür bin ich dankbar. Gibt es bei dir einen Dankbarkeitsmoment der Woche?
Muss ich gerade mal überlegen. Ein Dankbarkeit, es gibt bestimmt einige Dankbarkeitsmomente der Woche, aber wenn man so spontan gefragt wird,
Ja,
dann
das haben wir auch schon
fallen
gemacht, die
mir nicht so
Erfahrung.
viel ein.
Wenn man sich vorher nicht überlegt, dann ist man erstmal so, gibt bestimmt ganz viel. Das ist tatsächlich auch, finde ich, total spannend. Und genau deswegen machen wir das eben auch, um anzuregen, da mal drüber aktiv nachzudenken. Weil man hat immer das Gefühl von Dankbarkeit in sich, aber manchmal weiß man gar nicht so konkret, wofür eigentlich. Ne?
Das stimmt. Ja, kann ich noch 2 Tage zurückgehen? Und also den letzten
Klar.
Tag. Genau, also ich bin sehr dankbar, dass ich hatte eine Freundin zu Besuch und wir haben mit den Pferden zusammen was gemacht und uns ausgetauscht. Und gleich kommt auch noch ein guter Freund zu Besuch. Ich bin immer sehr dankbar auch über die Kontakte, die ich haben darf mit netten Menschen oder auch, dass ich in der Natur sein kann mit meinen Pferden. Da bin ich eigentlich immer dankbar für. Und ja, eigentlich davon auch, oder bin ich auch dankbar, dass es mir geht, dass ich gesund bin, dass ich das alles machen kann. Dafür ist man auch viel zu
Ja.
selten dankbar. Finde ich das alles so
Ja,
selbstverständlich, ne? Solange
ja.
es funktioniert.
Ja, schön.
Genau.
Na, ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise in diesem Bereich.
Sehr gerne.
Vielleicht sehen und hören wir uns ja nochmal hier in diesem Format. Und ja, wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn euch noch irgendein anderes Thema informiert. Schaut gerne bei Theresa bei Integratives Sein vorbei. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Beitrag, der euch auch nochmal inspiriert. Worüber wir nochmal hier sprechen dürfen. Ja, dann würde ich sagen, erstmal eine schöne Selfie-Time für euch und bis dann. Tschüss!